Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Die Weltbevölkerung wächst und die Industrialisierung auf der Welt schreitet voran. Damit steigt die Nachfrage nach mehr Rohstoffen, mehr Energie. Die Menschen wollen mobiler werden, wollen besser wohnen und besser essen. Die Menschen auf der ganzen Welt wollen so gut leben, wie die westliche Welt es schon lange tut. Das ist verständlich. Doch die Kehrseite der Medaille ist, wegen der steigenden Nachfrage werden die Rohstoffe teurer und die Umwelt kann die zunehmende Verschmutzung kaum mehr absorbieren. Der exorbitante Rohölpreis zwang die Politik weltweit, sich zum Klimaschutz und zur ökologischen Industrie zu bekennen. Doch das war vor der Krise. Und jetzt? Kann die traditionelle Industrie die Rezession nutzen, um den ökologischen Wandel aufzuhalten? Schon jetzt sind Forderungen zu hören, den Klimaschutz aufzuweichen zugunsten von Arbeitsplätzen. Darüber wollen wir diskutieren und darüber, wie es um das nachhaltige Wirtschaften bei uns hier vor Ort in Berlin bestellt ist. Auch wollen wir wissen, welche Chancen uns ökologische Produkte weltweit bescheren können. Als Gäste hier im 14. Stock des RBB an der Masurenallee darf ich als Gäste auf dem Podium begrüßen Professor Dr. Martin Jänicke, Gründer der Forschungsstelle Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Frank Jahnke, Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Thomas Krupke, Vorstandsvorsitzender der Solon AG. Und Matthias Machnick, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Schön, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Ute Holzhey. Herr Machnick, da fangen wir natürlich gleich mit Ihnen an. Wo steht eigentlich die SPD? Ihnen weht ja der Wind als Umweltstaatssekretär und SPD-Mitglied ganz schön um die Ohren. Ihr Parteigenosse Rainer Wendt hat letzte Woche, glaube ich, gesagt, und er ist wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD, also ein wichtiger Mann, er warnte schon vor dem Zielkonflikt zwischen Klima und Job. Meine Frage an Sie, wo steht die SPD? Halten Sie an den Klimaschutzzielen, so wie sie beschlossen wurden, fest?
Eindeutig ja. Das ist auch notwendig, nicht nur aus umweltpolitischen Gründen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Weil die virtuelle Ökonomie bricht gerade zusammen. Das, was wir in den Finanzmärkten erlebt haben, mit dem Versuch der Alchemie, die darin bestand, 25% Renditen zu versprechen, das geht am Ende zu. Und jetzt geht es um die Frage, wo liegen eigentlich die Wachstumschancen in den nächsten Jahren? Und das ist sehr eindeutig. Die Wachstumschancen liegen im Bereich von Energieeffizienz und Produkten im Bereich Energieeffizienz, im Bereich Ressourceneffizienz, im Bereich nachhaltiger Energieproduktion. Und dort ist Deutschland einer der Weltmarktführer. Wir haben gerade eine Studie in Auftrag gegeben, um mal die Dimension klarzumachen bei Roland Berger, die jetzt im Dezember auch veröffentlicht wird. Wir haben gegenwärtig im Bereich der sogenannten grünen Technologien ein Weltmarktvolumen, und das ist jetzt kein Versprecher, die Zahl, die ich sage, von 1.400 Milliarden, also 1,4 Billionen. Und die Prognose von Roland Berger geht dahin, das wird wachsen bis zum Jahre 2020 auf 3,1 Billionen. Auf Deutschland runtergebrochen heißt das, wir machen heute eine Wertschöpfung von 220 Milliarden im Jahre 2007. Und das wird wachsen auf 500 Milliarden im Jahre 2020. Und dann wird der Bereich Greentech, das soll mal letzter Satz sein, größer sein als manch anderer Wirtschaftszweig, den wir heute kennen, als alle anderen Wirtschaftszweige sogar. Also größer als der Maschinenbau, größer als der Automobilsektor. Und das macht klar, welches erhebliche wirtschaftliche Potenzial ist. Und das führt zu einer Beobachtung. Noch nie in der Geschichte der Menschheit, noch nie, haben ökonomische Entwicklung und ökologische Notwendigkeit so nah beieinander gelegen, weil der wettbewerbsfähigste Standort der Zukunft oder auch der Gegenwart wird derjenige sein, der energieeffizienteste und der ressourceneffizienteste ist. Und deswegen sollten wir dort genau in dieser Richtung investieren.
Herr Jänicke, Sie haben ja gesagt, also in den nächsten Wochen, nächsten Monaten wird sich entscheiden, ob es trotz der Rezession klappt mit dem Umweltschutz. Was meinen Sie damit?
Komme ich gleich zurück, aber das war eben so ein tolles Thema. Also da muss ich einfach... Ich komme viel im Ausland rum und erzähle immer, mittlerweile ist überhaupt nicht meine Tradition, was man von Deutschland lernen kann. Unter anderem das, dass eine entschiedene Umweltpolitik technischen Fortschritt beflügelt. Und zwar Ja, ich kann es dir mal an einem Beispiel zeigen. Wir haben vor 10 Jahren noch gesprochen von 40% Reduzierung. Wenn man viel macht bei Häusern, kann man also Energieverbrauch reduzieren. Dann waren wir beim Niedrigenergiehaus, dann beim Passivenergiehaus, dann beim Energie-Plus-Haus, bei einer Energie-Plus-Siedlung in Freiburg, bei Kaufhäusern und Geschäftsgebäuden, mit die Überschuss produzieren. Und jetzt das letzte Beispiel habe ich Ihnen erwähnt, dass also auch noch das Auto mitversorgt wird. Das ist die Folge von Politik. Sowas ist anderswo nicht entwickelt worden. Weil ab 98 hier eine entschiedene Umweltpolitik war, ist der technische Fortschritt in diesem Bereich, in anderen Bereichen, erneuerbaren Energien, selbstverständlich noch viel mehr, angeheizt worden. Und das Ergebnis ist genau das Gegenteil dessen, was diese Industrielobby ständig erzählt.
Dann reden Sie doch mal über die Industrielobby.
Ja, also das sind die Dinosaurier, ne? Das sind die Dinosaurier, die in der Regel Innovationsverlierer sind. Sie sind aber sehr mächtig, weil sie in der Vergangenheit, sie sind alt, in der Vergangenheit haben sie viel Macht aufgebaut. Sie sind mächtig, haben aber Dinosaurier haben einen langen Hals und einen kleinen Kopf, ne? Der Grund, warum zum Beispiel General Motors im Moment die gleiche Krise macht, diese 74 schon mal hatten. Da haben sie Manager rausgeschmissen, die für sparsame Autos plädiert haben, weil die Japaner so erfolgreich waren in den USA. Genau die gleiche. Die haben noch nicht mal die Lernfähigkeit aus ihrer eigenen Historie, geschweige denn Lernfähigkeit aus den Fordernissen, die heute der Klimawandel mit sich bringt. Also das ist absolut falsch und man muss einfach sagen, es ist nicht nur falsch, auch wenn alle möglichen Ökonomen so reden. Das Gegenteil ist richtig. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben heute, Sie haben das schon angedeutet, aber man kann das noch viel massiver formulieren. Wir haben im Bereich der, nennen wir es mal, Klimaschutzindustrie in Deutschland einen Bruttosozialproduktanteil vor 2 Jahren schon gehabt von 5%. Und wenn wir das neue Programm einbeziehen, sind 6,5% nur Klimaschutzindustrie. Wärmedämmung, bessere Maschinen und so weiter. Dazu kommt dann noch der Umweltschutz, ne? Die Umweltschutzindustrie mit 1,8 Millionen und so weiter. Das heißt, wir haben eine Industrie, die viel größer ist als alle anderen, eindeutig viel größer als alle anderen. Und sie ist Produkt einer Politik, die ständig bekämpft wird mit dem Argument, die Volkswirtschaft geht den Bach runter, wenn man das macht.
Glauben Sie denn, dass Mitte Dezember, wenn die EU zusammentrifft und über die Umweltziele 2020 entscheiden wird, dass sie das ohne Abstriche machen wird?
Nein, also Abstriche, damit muss man leben in der Politik. Das ist zunächst mal klar. Es gibt auch immer mal einen Punkt, wo eine Industrie unnötigerweise hart betroffen ist und man diese Betroffenheit auch abbauen kann. Was wir im Moment haben, ist eher dieser etwas, wenn ich das nochmal sehr persönlich sagen darf, solange wie ich Politikberatung mache, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Lobby derartig dreist durchmarschiert, wie das zurzeit bei der Kfz-Steuerbefreiung hier gemacht wird. Wenn Sie ein Auto kaufen, ein halbes Jahr lang, kriegen Sie dann für 2 Jahre die Steuer erlassen. Wenn Sie gucken, wer davon profitiert, Euronorm 5 ist das Kriterium, nur große Autos. Der Phaeton mit 450 PS und 14,5 Litern Verbrauch, der kriegt das. Aber wenn ich mir einen Polo Blue Motion kaufen will, der sehr, sehr sparsam ist, kriege ich das nicht. Ich kriege beibeläufig auch nicht. Ich kriege auch nicht, soweit ich bisher sehe, irgendeinen Toyota. Und Renault ist fast nicht dabei. Mit anderen Worten, hier wird auch noch ein Wettbewerbshemmnis aufgebaut im Namen des Umweltschutzes, der gar kein richtiger Umweltschutz ist, weil das ja keine Verbesserungen bringt. Ja,
umso mehr muss man doch Angst haben, dass auf dem EU-Gipfel gesagt wird, zugunsten von den traditionellen Arbeitsplätzen lassen wir den Klimawandel mal ein wenig über die Wuppe gehen.
Das wird nicht passieren. Natürlich wird das nicht passieren. Ich sage Ihnen auch warum. Europa hat im März 2007 unter deutscher Präsidentschaft im Übrigen das ambitionierteste Klimaprogramm beschlossen. Im Übrigen will ich nochmal auf eines hinweisen. Deutschland ist als einziges Land, hat bereits ein Klima- und Energiepaket auf den Weg gebracht, das uns Richtung 40% aktuell nach den Maßnahmen, die wir verabschiedet haben, auf 35% CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 bringen wird. Aber jetzt komme ich zu meinem entscheidenden Argument. Wenn Europa das nicht legislativ macht im Dezember, dann brauchen wir nicht nach Kopenhagen zu fahren. In Kopenhagen findet im Dezember 2009 die nächste internationale Klimaschutzkonferenz statt. Und die Glaubwürdigkeit europäischer Politik wäre damit beendet. Das kann kein Staats- und Regierungschef akzeptieren. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es dazu kommt. Das Zweite ist, und da will ich nochmal anknüpfen, was Herr Jäthke gesagt hat. Wir diskutieren gerade die Frage, wo gibt es eigentlich Investitionsmöglichkeiten in den nächsten Jahren, wo können wir eigentlich Wachstumseffekte? Und es ist eindeutig, ich habe die höchsten Wachstumseffekte in den nächsten Jahren im Bereich der sogenannten grünen Technologien, der Infrastrukturen, die damit verbunden sind. Ich will mal die Zahl sagen, 8,5% ist dieser Bereich in den letzten Jahren gestiegen in Deutschland. Wachstum in diesem Sektor, das sind chinesische Verhältnisse, was das Wachstum angeht. Und ich finde, dieses Potenzial müssen wir in den nächsten Jahren nutzen. Nicht alles, was wir uns vorstellen, wollen zum Beispiel andere Länder, das ist klar, aber die Grundlinie wird bestätigt werden.
Wir haben ja hier auch einen Praktiker sitzen. Herr Kupke, die Solon AG hat ja jetzt sehr gelitten. Ihr Aktienkurs ist von 90 Euro Ende letzten Jahres ja ins fast Bodenlose gestürzt. Wie steht denn die Solon AG jetzt in der Krisenzeit da?
Aktienkurse sagen selten etwas über den inneren Wert von Unternehmen aus. Zweitens, wir haben eine Finanzkrise. Im Moment ist es oder so egal, wo der Kurs ist. Wenn man gute Nachrichten bringt, interessiert das keinen, bringt man schlechte, stürzt der Kurs nochmal 30% ab. Wobei die 30% heute 2 Euro sind und vom Jahr waren es noch 20 Euro. Ich bin kein Politiker. Wir sind ein Unternehmen, das erste deutsche Solarunternehmen an der Börse war, 1998. Aus Solon sind mehrere andere Solarunternehmen hervorgegangen, wie auch Q-Cells, das ist ein Management-Spin-off von Solon. Ich möchte zu den beiden Vorrednern noch 2 Dinge sagen zum EEG, das tatsächlich die Basis ist, dass wir heute so wahrgenommen werden als Absolut. Grüne Nation.
Sie müssen kurz mal erklären, was EEG ist.
Das EEG ist das Erneuerbare Energiengesetz oder auch Einspeisegesetz genannt, das für alle alternativen Energien Einspeisevergütung vorsieht. Das gilt allerdings auch für Wasserkraft, was eigentlich nicht wirklich neu ist. Das EEG, ich habe mal Jura studiert vor vielen Jahren, ist für mich ein sehr faszinierendes Gesetz. Zum einen fordert es Investitionen in Forschung und Entwicklung. Zum zweiten fördert es Investitionen. Zum dritten schafft es Arbeitsplätze. Und zum vierten schafft es sich selbst ab, weil jedes Jahr die Vergütungen um einen gewissen Prozentsatz fallen. Ich finde, die Ideengeber für dieses erneuerbare Energiengesetz, es gibt da 2 Politiker, die immer wieder genannt werden, aber ich denke, dass auch andere daran teilgenommen haben. Ich weiß, dass der Gründer von Solon, Alex Vogt, auch bei den Diskussionen beteiligt war. Dieses EEG ist inzwischen ein absoluter Exportschlager und eines Exportweltmeisters würdig. Von den 27 EU-Ländern haben inzwischen 21 eine Art erneuerbares Energiengesetz und die meisten davon wirklich basierend auf dem deutschen. Es ist vollkommen klar, dass in Irland nicht Solarkraft gefördert wird, sondern Wind und Biomasse. In Griechenland ist es Wind und Sonne. Also je nach Region halt.
Herr Kupke, darf ich vielleicht doch mal kurz auf Ihr Unternehmen zu sprechen kommen? Ja. Ich würde doch noch ganz gerne wissen, natürlich ist der Aktienkurs, spiegelt nicht den Wert des Unternehmens wider. Dennoch guckt man auf den Aktienkurs, wenn man zum Beispiel zu den Banken geht und sagt, ich brauche neue Kredite, weil ich zum Beispiel mehr exportieren will oder weil ich ein neues Unternehmen oder eine neue Solarfabrik bauen möchte. Wie sieht das bei Solon aus?
Also eine Bank, die einen Kredit finanziert, schaut nicht auf den Aktienkurs. Eine Bank, die einen Kredit finanziert, schaut auf eine EBIT-Marge, auf einen Net-Profit, auf einen Cashflow, auf Liquidität. Wir befinden uns in Zeiten einer Finanzkrise. Heutzutage ist es schwer, neue Kredite zu bekommen. Das habe ich in den letzten 2-3 Wochen auch schon des Öfteren gesagt. Wenn man bestehende Kredite hat, wir als Solon haben 75% unserer Kredite über 4 Jahre finanziert. Das heißt, wir sind nicht von den aktuellen Dingen abhängig. Steht man relativ gut da. Ich beneide im Moment niemanden, der sich frische Kredite holen muss. Weder Mittelstand noch große Unternehmen. Es ist tatsächlich so, dass ein Beispiel mal aus der Praxis, ein Solarkraftwerk, 10 Megawatt, kostet rund, sagen wir mal, 50 Millionen Euro. Früher waren es 20% Eigenkapital, also 10 Millionen Euro Eigenkapital, 40 Millionen Fremdkapital. Eine kreditgebende Bank hat das finanziert, hat die 40 Millionen genommen, hat die an 3 bis 5 Banken weiterverteilt, so jeder das 8 bis 12 Millionen Risiko hatte. Und alle waren glücklich. Zu dieser Zeit gibt es unter Banken kein Teilen mehr und kein Miteinander. Der Spread, also die Verzinsung für Kredite unter Banken, ist von 20 Basispunkten auf 300 bis 500 gestiegen. 300 bis 500 Basispunkte heißt 3 bis 5% auf den Euribor drauf. Ich denke, dass wir Anfang nächsten Jahres oder im zweiten Quartal nächsten Jahres da eine Verbesserung sehen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass erneuerbare Energien eine attraktive Anlage sind für kreditgebende Banken, denn die legen ihr Geld an, die stellen es zur Verfügung. Und warum? Die Kreditausfallrate bei erneuerbaren Energienprojekten beträgt 0,0001%. Das heißt, wenn eine Bank ein Kreditportfolio hat und damit auch ein Risikoportfolio, kann diese Bank ihr Kreditportfolio und ihr Risikoportfolio verbessern, indem sie stärker erneuerbare Energien fördert. Und was wir zurzeit sehen, und das ist wiederum die große Chance für erneuerbare Energien, auch aus dieser Krise heraus, die Projektfinanzierer der Banken sind noch nicht auf der Straße, sind noch nicht rausgeworfen worden, sondern sie kommen gerade alle zu den Unternehmen, um sich vorzustellen. Und einer hat mir schon gesagt, er möchte sein Kreditportfolio für erneuerbare Energien in den nächsten 2 Jahren verdoppeln. Mhm. Uff, also es gibt einen Lichtblick. Wir müssen sehen, wie sich das Anfang nächsten Jahres weiterentwickelt. Aber grundsätzlich sehen wir für bestehende Unternehmen und die seit Jahren auch vernünftig finanziert sind, jetzt kein großes Risiko, sondern allenfalls eine Verschiebung von Dingen.
Wir wollen ja auch über Berlin reden als eine ökologische Stadt. Herr Jahnke, Berlin ist ja eigentlich eine grüne Stadt. Wenn man aus dem Ausland kommt und in so großen Städten war und man kommt nach Berlin, dann kann man hier immer einmal durchatmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Dann hat man das Gefühl, das ist eine tolle Stadt. Hier klappt es mit dem Umweltschutz. Dennoch eine Frage an Sie, Herr Jahnke. Was macht eigentlich das Land Berlin für den Umweltschutz in der Stadt?
Also das Thema Berlin ist ja bisher in den Beiträgen noch nicht so richtig angeklungen, wenngleich auch die Grundlagen, die auch für uns eine wichtige Rolle spielen, eben in allen 3 Beiträgen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und Ihre Frage war ja hier Berlin gesunder Wirtschaftsstandort, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das war Berlin über viele Jahre nicht, wie wir wissen. Und deshalb hat sich ja auch einiges in der Finanzlage der Stadt so negativ entwickelt. Und wir haben, weil das Beispiel ökologische Industriepolitik ja hier diskutiert wird, muss ich es einfach nochmal ansprechen. Wir haben ja diesen Niedergang der Industrie in Berlin zu verzeichnen gehabt. Einer Industrie, die sicherlich nicht in jedem Punkt ökologisch war, die aber immerhin sicherlich zwischen 1990 und dem Jahr 2000 mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze verloren hat. Und gerade wir in dieser Koalition haben uns jetzt nach der Jahrtausendwende der Industrie wieder besonnen, und zwar eigentlich klar, dass wir sie nicht wieder auf die Beine stellen können, die sich seit dem vorigen Jahrhundert entwickelt hatten und die nun so nach und nach infolge von Krieg und Teilung und schließlich auch von einheitsbedingten Entwicklungen dann zusammengebrochen waren. Also wir wollten eine neue Industriepolitik schaffen. Und das sieht man in den Kompetenzfeldern eigentlich schon ganz gut, die der Senat definiert hat. 5 Kompetenzfelder sind es ja. Und die sind zum Teil auch bereits Kompetenzfelder, die in diesen neuen Bereich hineinspielen. Und wo wir jetzt immerhin schon 15% des Zuwachses an Arbeitsplätzen in den letzten 3 Jahren haben und wo sich das verarbeitende Gewerbe in Berlin sehr stark darauf konzentriert, nämlich 30% des verarbeitenden Gewerbes in Berlin liegt bereits in diesen Kompetenzfeldern. Und wir sind eben gerade dabei, ein 6. Kompetenzfeld zu definieren, Energietechnik.
Wollte ich gerade sagen, da fehlt es ja bislang noch. Wir haben ja kein Kompetenzfeld Umwelttechnik oder wie man es nennen will. Herr Krupke, wie sehen Sie das, die Umweltpolitik bislang hier in Berlin?
Da erinnere ich mich einmal an ein gelbes Schild, da stand Berlin drauf und darüber stand Solarhauptstadt. Das war zu Zeiten von Herrn Strieder. Diese Schilder sind alle wieder abgebaut worden, weil Photovoltaik oder erneuerbare Energien definitiv nicht im Fokus aller Regierungen der letzten Jahre lagen. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen geändert. Solon tritt schon seit längerer Zeit dafür ein, dass dieses Thema zum Thema Berlins gemacht wird, nämlich erneuerbare Energien. Wenn wir jetzt Energietechnik sagen, ist da sicherlich auch etwas sehr Wertvolles dabei, nämlich insbesondere das Zusammenspiel zwischen erneuerbaren Energien und dann Energiespeichertechniken und anderen Dingen, die jetzt in den nächsten Jahren gefragt sein werden. Wir würden uns wünschen, dass sehr bald als eines dieser ganz wichtigen Themen auch offiziell aufgenommen wird. Ich kämpfe jetzt seit 5 Jahren drum, habe es aber bisher noch nicht geschafft.
Solarwirtschaft ist ja in der Region hier ein ganz wichtiges Thema, in Brandenburg und auch hier in Berlin. Da fragt man sich natürlich so ein bisschen, da kämpft jemand so lange dafür, warum haben wir da bislang noch kein Kompetenzfeld? Ich finde, das ist wirklich nur ein Wirtschaftszweig, den man vielleicht auch fördern sollte.
Ja, da haben Sie recht. Also darum sind wir ja auch gerade dabei, dieses neue Kompetenzfeld Energietechnik zu definieren. Wir haben Stärken sowohl im Bereich der Solarenergie, immerhin, Sie können mich korrigieren, aber etwa 10% der Weltproduktion an Solartechnik kommt aus der Region Berlin-Brandenburg. Wir haben immerhin im Bereich von Windenergie auch Kompetenzen. Die Windkraftanlagen, die werden ja von einzelnen Firmen, die wir hier in Berlin haben, Convert Team zum Beispiel mitentwickelt, Siemens im Dynamowerk, da haben wir ja auch traditionelle Berliner Industrieunternehmen, die sich aber in ökologischer Hinsicht wandeln können, wo also auch Komponenten herkommen. Das ist nicht alles Old Economy, sondern auch innerhalb der Old Economy kann sozusagen die Modernisierung stattfinden und findet statt. Und wir tun eben, das muss ich auch noch erwähnen, sehr viel und werden auch noch mehr tun, da haben wir gerade heute drüber gesprochen in der Fraktion, zum Thema ökologische Gebäudemodernisierung. Denn man darf ja nicht vergessen, ist zwar auch schon oft gesagt worden, wird darum aber nicht falsch, dass die wichtigste Energiequelle darin besteht, weniger Energie zu verpulvern, und die meiste Energie wird immer noch in der Gebäudeheizung verpulvert, also dass man da auch noch sehr viel in Energietechnik erreichen kann.
Vielleicht noch eine Frage, ich möchte Sie jetzt ein bisschen festsurren hier. Wann haben wir denn nun dieses Kompetenzfeld, dieses neue, oder müssen wir da noch weitere 5 Jahre warten und dann machen wir noch eine Diskussionsrunde?
Nein, dieses Kompetenzfeld wird jetzt eingeführt und es wird auch durch die TSB, unsere Technologiestiftung, dann betreut. Die hat ja schon für die bisherigen Kompetenzfelder ihre strategischen Initiativen, FAV zum Beispiel für Verkehr oder für Biotechnologie entsprechende. Und sowas werden wir auch für Energietechnik einführen, auch mit den Wirtschaftsfördermitteln, auch mit den Netzwerken.
Zufrieden, Herr Krupke?
Hört sich erstmal gut an.
Ja. Apropos, Herr Jahnke, wo wir hier in der Sendung apropos sind, Klingenberg in Berlin. Da hat ja Vattenfall vorgeschlagen, dass dieses Kraftwerk zu einem Steinkohlekraftwerk umgebaut werden soll. Wie steht da die SPD in Berlin zu?
Also wir haben ja in Berlin auf jeden Fall die energetisch sehr, sehr wichtige Kraft-Wärme-Kopplung. Und dafür ist ja Klingenberg im Moment auch ein Kraftwerk, was da bereits funktioniert. Vattenfall sagt nun, dass eine Ersatzinvestition erforderlich ist. Dieses Klingenberg aus den 20er Jahren ist hoffnungslos veraltet. Man könnte mit einem neueren Kraftwerk, wird gesagt, eben dort mit erheblich weniger Emissionen auskommen und eben trotzdem die Energieerfordernisse im Stromerzeugungsbereich, im Heizungsbereich erzeugen. Wir sind da sehr skeptisch als Regierungskoalition. Wir haben ja zum Glück mehr Zeit, als es Hamburg hatte. Dort war ja nun bereits die Genehmigung erteilt und selbst die Grünen mussten dort ja nun zustimmen, dass Vattenfall dieses neue Kraftwerk da bauen darf. Ganz so weit sind wir hier zum Glück noch nicht, sondern wir können dieses Projekt noch gründlich mit Vattenfall diskutieren. Wir als SPD-Fraktion gehen nicht auf den populistischen Zug, den einige andere Parteien hier im Abgeordnetenhaus gemacht haben. Ich rede jetzt bewusst nicht von den Grünen, sondern eben auch gerade von der größten Oppositionspartei, die gleich sagt, weg mit dem Kohlekraftwerk, das brauchen wir nicht. Sondern wir müssen natürlich ernsthaft diskutieren, wie wir diese Energiesicherheit und die Wärmesicherheit in Berlin herstellen können. Wir müssen auch an die Investitionen denken, die ja immerhin geplant sind. Aber was wir eben nicht wollen, ist eine Investition in Steinzeittechnologie, sondern wir wollen als Ökologiehauptstadt hier eben auch vorankommen.
Das ist es ja, dass immer gesagt wird, wir werden Umweltpolitik und dann werden 64 Kohlekraftwerke in Deutschland geplant. Herr Machnick.
Die Zahl stimmt gar nicht. Die Zahl 64 ist
in Planung.
Nein, auch nicht in Planung. Sind weit weniger in Planung. Sind mehr als etwa 22 und von den 22 werden eine Reihe von überhaupt nicht realisiert werden. Aber ich will noch mal einen Satz sagen auch zu Kohle. Also eines ist völlig klar: Wir haben sehr ambitionierte im Bereich Ziele im Bereich Energieeffizienz und im Bereich Erneuerbare. Aber selbst wenn wir im Jahre 2020, was ich glaube, 35% Erneuerbare haben, müssen wir eine Frage beantworten. Wo kommen die anderen 65% her? Ich will aus der Kernenergie aussteigen, aus bestimmten Gründen. Und jetzt geht es um eine Frage. Wie können wir für einen Übergangszeitraum bis Mitte des Jahrhunderts eines sicherstellen, dass es eine sichere Energieversorgung gibt? Und da sage ich, ich bin an der Stelle für hocheffiziente, auch fossile Kraftwerke. Und Kraft-Wärme-Kopplung, um das mal zu sagen, um dieses Beispiel zu nehmen, hat einen Wirkungsgrad von über 90%. Das ist der hocheffizienteste Form, Energie und Wärme sozusagen zu produzieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Chancen sozusagen auch nutzen in den nächsten Jahren. Und im Übrigen will ich eines sagen, auch global. Es wird keine Entwicklung geben, auch international, wo die Kohle nicht genutzt wird. Die Frage ist, mit welcher Technik machen wir das? Zum Beispiel mit Kraft-Wärme-Kopplung oder mit der sogenannten Clean-Coal-Technologie, also Abspeicherung, Abscheidung und Speicherung von CO2. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Und es gibt kein globales Energieszenario, es tut mir wirklich leid, es gibt keins. Und der Jeneke wird das bestätigen, wo wir nicht auch die Nutzung vorsehen sollen. Ich wollte noch gerne einen Satz zu Berlin sagen. Berlin ist unser Schaufenster, wirklich als als Bundesrepublik Deutschland. Hier kommen enorm viele Gäste nach Berlin. Und ich würde mir eines wünschen, und ich weiß, dass der Senat das gar nicht alleine realisieren kann. Aber wenn wir hier das, was wir unter dem Stichwort Cleantech oder Greentech oder Energietechnik diskutiert haben, dazu brauchen wir auch Möglichkeiten, wo Deutschland diese technologischen Optionen, die wir in diesem Land entwickelt hat, auch wirklich demonstrieren kann. Auch sozusagen internationalen Gästen und Ähnliches, weil, wie gesagt, das ist das Schaufenster. Und ich stimme völlig zu, einer der Exportschlager ist das erneuerbare Energiengesetz. Nicht nur das, wir haben auch in vielen anderen Bereichen enorme Erfolge. Und das hier in Berlin, Recycling, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, ist Deutschland führend technologisch. Wenn wir hier eine Plattform schaffen könnten, im Zusammenspiel von Bund und zum Beispiel Land, sage ich ganz offen, weil das Land wird das allein nicht können, dann wäre das für den Standort Berlin gut. Und es wäre auch für die, sag mal, für die Industrie, über die wir gerade die ganze Zeit diskutieren, eine hervorragende, sozusagen eine hervorragende Plattform, um sich auch international präsentieren zu können.
Ja, aber das würde ja nicht für das Steinkohlekraftwerk mitten in Berlin sprechen, oder?
Na, ich sage es nochmal, wir brauchen doch, gerade für das, sag mal, wenn wir zeigen können, dass wir ein Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk bauen können mit einem Effizienzgrad von 90%, sage ich, das ist in der Tat eine Technologie, die auch in anderen Teilen genutzt wird. Und wenn wir dafür, eine alte Anlage, die vielleicht einen Wirkungsgrad von 30, 31 oder 32% abschalten würden, haben wir eine klimaschutzpolitische Dividende. Weil, ich muss vor allem jetzt warnen, die Quadratur des Kreises geht am Ende nicht. Die Quadratur des Kreises besteht darin, dass wir aus der Kernenergie aussteigen wollen und aus der Kohle aussteigen wollen, weil das, was wir in Energieversorgung auch in den nächsten Jahren brauchen, werden wir nicht alleine über Erneuerbare und Energieeffizienz heben können. Dazu brauchen wir auch noch konventionelle Technik. Das ist die Realität, aber sie ist so.
Eben genau, deshalb frage ich ja nach einem neuen Steinkohlekraftwerk. Das ist eben ein gutes Beispiel. Kann man da nicht Möglichkeiten finden, dezentrale Stromversorgung, kleinere Einheiten schaffen, Solarenergie etc.? Herr Krupke, Sie hatten sich noch gemeldet. Wäre das nicht Möglichkeiten, darüber nachzudenken und vielleicht auch ganz offen in der Stadt zu diskutieren?
Ich glaube, da gibt es auch schon genug Studien, die vielleicht auch einigen von Ihnen bekannt sind. Die Zukunft sieht aus, dass wir mehr dezentrale Einspeisungen haben werden, mehr hybride Netze, die verschiedene Energien aufnehmen werden. Wir müssen uns auch überlegen, dass zurzeit, Herr Machnik, vielleicht können Sie mich korrigieren, vielleicht ist es richtig, rund 40% unserer Energieversorgung aus Russland kommt. Wir haben den sogenannten unsicheren Mittleren Osten gegen das sichere Russland getauscht in den vergangenen Jahren. Eine sehr schwierige Entscheidung. Ich habe 2 Jahre in Moskau gelebt, muss ich dazu sagen. Und ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn wir Energie regional erzeugen würden und damit auch Added Value, Arbeitsplätze, Investitionen in den eigenen Regionen haben würden, statt hunderte von Milliarden von Euro irgendwo hin zu bezahlen und da abhängig zu sein. Das geht jetzt nicht um Autarkie, bitte nicht falsch verstehen, nicht überschießen, aber ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn wir Arbeitsplätze in der Region schaffen. Und das können wir mit erneuerbaren Energien und der Mischung von Geothermie, von Wasserkraft, von Solarthermie, von Windkraft und Biomasse. Bei Biomasse aus Frischanbau finde ich kritisch. Also da wird zu viel Wasser verbraucht, aber aus Abfall natürlich auf jeden Fall. Aber diese Mischungen sind aus unserer Sicht die Zukunft. Es gibt verschiedene Forschungsprojekte. Wir bauen gerade in Adlershof einen Teststand, wo wir verschiedene Energien bündeln, um daraus einen stabilen Energiestrang zu bekommen, den man dann wirklich im Netz nutzen kann. Und es ist so, dass auch wir da auch mit Vattenfall bereits zusammenarbeiten, die sehr gerne diesen Teststand mit nutzen möchten. Ab Mitte nächsten Jahres ist er auch besichtigbar in Adlershof, sind alle herzlich eingeladen. Ich glaube, da tun wir als erneuerbare Energienbranche schon eine ganze Menge und auch weit mehr als nur unser Kerngeschäft.
Ja, vielleicht sollten wir es dann besser machen als in Hamburg und vielleicht in Berlin eine große Diskussion anfangen. Woher wollen wir künftig unsere Energie bekommen? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten? Ich meine, wir haben hier so viele Universitäten, so viele Koryphäen, die gerade auch auf diesem Gebiet forschen, dass man sagen könnte, da macht man in Berlin quasi ein Pilotprojekt, Herr Machnik. Finden Sie das nicht gut?
Ja, das finde ich gut. Nur ich sage nochmal, es geht immer um 2 Aspekte. Es geht auch um die Frage, das Ganze muss am Ende des Tages bezahlbar sein, weil, was dann zum Teil vergessen wird, wir haben im Bereich Photovoltaik sehr hohe Einspeisevergütung. Und ich trage, ja, sehr hohe, 42, ja, die fallen auch, ja, natürlich. Aber wir werden noch ein bisschen daran arbeiten müssen, bis sie fallen. Und ich stimme völlig zu, ich will diese Förderung, weil das sind Schlüsseltechnologien fürs 21. Jahrhundert, das ist nicht mein Punkt. Im Übrigen, in der Tat, Erneuerbare sind nicht nur umweltpolitisch sinnvoll, sondern sie schaffen natürlich auch einen Beitrag, dass wir energieunabhängiger werden. In der Tat, wir können zum Beispiel, wir haben zum Beispiel durch den Einsatz Erneuerbare Importe reduzieren können in der Größenordnung von 25 bis 30 Milliarden. Und das wird in den nächsten Jahren sozusagen ansteigen. Und deswegen müssen wir den Weg gehen. Wovor ich nur warne, ist das Folgende. Die Rechnung zentral ist böse, dezentral ist gut. Das ist auch eine Diskussion, die halte ich für falsch. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, da haben wir über Offshore-Windparks geredet. Um die 30 oder 35% zu bekommen, die wir bei einer Erneuerbaren brauchen, müssen wir in etwa 25.000 Megawatt Offshore bauen. Das sind 5.000, um nochmal eine Zahl zu sagen, sind 5.000 Windräder, die vor der Küste stehen. Das ist keine dezentrale Energieversorgung. Und deswegen sage ich, der Mix muss stimmen.
Herr Jänicke, ich möchte ganz gerne nochmal mit Herrn Jahnke sprechen, weil das ja eigentlich doch gute Alternativen für Berlin sind und gute Pläne. Wir jetzt hier gehört haben?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall bewirkt ja auch letzten Endes so etwas wie ein Zertifikat, dass die Allokation dann wieder in die richtige Richtung geht. Also was Sie jetzt sagten, dass man eben aufgrund der Zertifikate sich überlegen muss, nehmen wir zwei alte, unrentable Kraftwerke nun vom Netz und ersetzen durch ein neues. Das ist ja immerhin auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir versuchen in Berlin natürlich auch eigene Ziele uns zu setzen, zum Beispiel Klimaziele im Klimabündnis. Wir haben uns ja mit Unternehmen zusammen das Ziel gesetzt, dass wir die Emissionen vom Jahre 1990 an CO2 bis zum Jahre 2020 auf 40% senken oder um 40% senken wollen. Und wir haben schon gefeiert, da sage ich gleich noch was zu, dass wir im Jahre 2005 davon ja schon mal 25% erreicht hatten, was eigentlich erst für das Jahr 2010 vorgesehen war. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass dieser Erfolg auch leider mit dem unerfreulichen Niedergang der Berliner Industrie zusammenhing. Also der starke Schritt, der jetzt zu tun ist, von den 25% auf die 40% zu kommen, wird echt ehrgeizig sein. Und wir haben aber auch zum Beispiel wichtige Unternehmen, wie unser eigenes Unternehmen BSR dabei, die eben sagen, wir werden Biogasanlagen bauen, wir werden den gesamten Biomüll in Berlin einsammeln, machen es ja schon größtenteils. 50.000 Tonnen kommen im Moment zusammen. Unser Ziel ist, 100.000 Tonnen zu erreichen und dass wir zumindest unsere eigene Flotte erstmal vollständig damit betanken können. Also dies sind natürlich erstmal kleinere Schritte im globalen Maßstab gesehen, aber für eine Stadt Berlin sicherlich auch Ziele.
Wir haben am Anfang über die großen Chancen gesprochen, die die Umwelttechnik hat, die auch Deutschland hat, weil wir sehr weit vorne sind. China fängt auch an, stark in die Umwelttechnologie zu investieren. Wir haben den Obama-Effekt, 700 Milliarden soll ja investiert werden, unter anderem auch in erneuerbare Energien. Da ist ja schon ein ganz großer Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt da. Herr Jänicke, wo stehen wir da? Welche Chancen haben wir?
Das, finde ich, ist eigentlich die entscheidende Frage, weil das ein Wettbewerbsthema geworden ist, weil der Innovationswettbewerb weltweit primär darum geht und Deutschland in der Tat sehr gute Karten hat, Europa auch, denke ich. Aber die Frage ist, wie es langfristig aussehen wird. Da sehe ich die beiden von Ihnen genannten Wettbewerber, die USA und China. Japan bisher ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Sie waren ja mal sehr gut auf dem Gebiet.
Kommen wieder.
Und werden vielleicht wieder kommen. Aber in jedem Fall diese drei. Und da muss man mal Folgendes sehen. Also wir haben ja bisher immer so geredet, China, dass die bauen da jede Woche ein Kohlekraftwerk, haben übrigens in einem Jahr 14 Gigawatt stillgelegt, alte Anlagen, Kohleanlagen im letzten Jahr. Das sind 14 Großkraftwerke immerhin auch. Ne? Aber sie haben jedes Jahr die Investitionen in erneuerbare Energien, nur erneuerbare Energien, nicht Effizienz, das auch noch, verdoppelt. Sie waren im letzten Jahr bei 12 Milliarden, Obama, Sie sagen 7 Milliarden, in China 12 Milliarden. In diesem Jahr dürfte es irgendwo das Doppelte sein. Also das ist ein unglaubliches Wachstum in diesem Bereich. Und wenn man chinesische Publikationen sich mal anguckt, sie haben eine ganz aggressive Haltung, Wettbewerbshaltung. Na, sie kommen jetzt mit mehreren Hybrid-Autos raus, die halb so teuer sind wie das japanische, der Prius, mit 70 Gramm pro Kilometer. Ne? Das ist eine bemerkenswerte technische Leistung. Sicher werden nicht die ersten Autos besonders attraktiv sein in Europa, aber sie gehen damit auf den europäischen Markt, auf einen Markt, wo zurzeit eine dinosaurierhafte Autoindustrie darum kämpft, es möglichst so zu lassen, wie es bisher war. Ne? Ihre alten Fehlinvestitionen sich rentieren zu lassen. Also wir werden die Chinesen und die Amerikaner haben als Wettbewerber. Insoweit ist unser Vorsprung, der sehr bemerkenswert ist, eben etwas, was auch nicht auf Dauer ist. Ne? Wir müssen eben auch darum kämpfen. Ne?
Herr Machnik?
Ja, stimme völlig zu. Wir sind im Moment Weltmarktführer. 16% aller Greentech-Produkte kommen aus Deutschland. Tendenz steigend. Und das Potenzial ist da. Wir müssen nur die richtigen Rahmenbedingungen schaffen in den nächsten Jahren. Dazu gehört eine vernünftige Umweltpolitik, dazu gehört eine vernünftige Investitionspolitik. Und wir brauchen vor allen Dingen eines. Wir haben eine strukturelle Schwäche. Wir haben sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, was ich zunächst mal unterstütze, auf diesem Feld. Nur die sind nicht in der Lage, zum Beispiel auf den chinesischen Märkten wirklich anzutreten. Wir haben im Bereich Greentech fast 50% der Unternehmen, die einen Umsatz von weniger als 10 oder 15 Millionen Euro haben. Und damit können sie auf dem chinesischen Markt kaum antreten. Also da müssen wir etwas tun. Da brauchen wir Kooperationen von größeren mit kleineren Unternehmen.
Herr Krupke, wie groß ist denn der Exportanteil bei Ihnen? Bei
75% im Ausland zurzeit. 2004 waren es 0%, 1%. Daran sieht man auch, wie dynamisch sich die Branche entwickelt hat. 2004 gab es einen Produktionsstandort, das war Berlin. Inzwischen haben wir 5 Produktionsstandorte in 4 Ländern. Von den 100 Mitarbeitern 2002 sind es jetzt 1000. Der Umsatz dieses Jahr sind 800 Millionen. 2002 waren es 20 Millionen. Photovoltaik-Weltmarktumsatz, vielleicht nochmal 2 Zahlen auch für Sie, beträgt dieses Jahr rund 35 Milliarden Euro. Solon hat mit seiner Produktion einen 4%igen Weltmarktanteil. Ich sehe auch die deutsche Industrie durchaus gut aufgestellt für den Wettbewerb weltweit. Das bedeutet aber auch, dass wir weiterhin in Deutschland uns um die Förderung erneuerbarer Energien Gedanken machen müssen, denn wir können nur ein gutes Vorbild sein, wenn wir es im eigenen Land anwenden. Und wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, wir hören jetzt einfach auf oder wir reduzieren etwas und hoffen, dass wir nicht überraschende Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, wie jetzt so eine Finanzkrise, denn die hat ja mit uns überhaupt nichts zu tun, betrifft aber einfach auch die Realwirtschaft.
Herr Janke, das wäre doch was. Berlin als Green Tech Valley Deutschlands oder vielleicht Europas, das wäre doch, wir haben hier die Wissenschaft, wir haben hier die Unternehmen, wir haben das Land Brandenburg. Ist das so ein Zukunftsziel oder könnte das so ein Zukunftsziel der Hauptstadt sein?
In der Tat, ein Zukunftsziel für uns Industriepolitiker in der Koalition ist es tatsächlich, für mich insbesondere. Und in der Tat könnte aus Adlershof schon mal so eine Art Green Silicon Valley für Berlin werden. Andere Bereiche in der Stadt bieten sich genauso an. Gar nicht weit von hier um die TU herum gibt es ein interessantes Potenzial, das wir ähnlich entwickeln wollen wie Adlershof. Wir hoffen natürlich noch sehr viel stärker, dass auch die Berliner Forschung hier das, was man immer hochtrabend den Technologietransfer nennt, hinbekommt. Und dass wir eben die vielen Potenziale, die in der Forschung in Berlin tatsächlich vorhanden sind und wo ja Berlin sehr viel mehr pro Kopf investiert als die meisten anderen Bundesländer. Wir stehen da ja an zweiter Stelle. Das heißt, dass dieses sich tatsächlich auch auf Produktion in Berlin auswirkt. Und wir wollen in diesem Wettbewerb nach wie vor ganz oben mitspielen und ich glaube, dass Berlin da in der Tat ein Vorreiter in Deutschland auch sein kann.
Ja, ich denke, das war eine interessante Diskussion und sicherlich auch nicht die letzte über die ökologische Industriepolitik hier in Deutschland und vor allen Dingen auch in Berlin und den Potenzialen, die wir hier in der Stadt haben. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Das war Professor Dr. Martin Jänicke, Gründer der Forschungsstelle Umweltpolitik in der Freien Universität Berlin und Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Frank Jahnke, Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD. Thomas Krupke, Vorstandsvorsitzender der Solon AG. Und Matthias Machnik, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.